Sind wir vielleicht auch ein bisschen langweilig?
Mich interessiert, wenn ich in eine Weinprobenrunde gehe, mich interessiert ja eigentlich nur
der Wein.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Guten
Abend.
Ja, guten Abend. Wir sind ein bisschen spät dran, aber es ist halt Pfingsten und so. Wir hatten Besuch, wenig Gelegenheiten jetzt. Wahrscheinlich ein Tag verspätet. Ich hoffe, unsere Hörer können damit leben.
Wir sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen. Es ist ja froh, dass wir überhaupt kommen.
Genau.
So muss es nämlich sein.
Ist für Umme hier.
Nein, ist nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, die meisten kommen nicht klar.
Komm, wir würfeln mal. Wir haben vor nicht so langer Zeit erklärt, was wir hier machen. Deswegen müssen wir das heute nicht. Und ich fange an mit einer 1. Hello.
Ich eine 2, sehr brüllt.
Super. Du hast beim letzten Mal vergessen, anzusagen, was es war.
Habe ich?
Ja, musste ich vom Schneideplatz sagen, war nicht so schlimm.
Okay.
Habe ich ja.
Haben wir
glatt vergessen.
Krass. Dann gehe ich das jetzt mal zuerst machen.
Jawohl.
Also wir trinken was, also ich hatte es noch nicht, sagen wir es mal so. Wahrscheinlich hat Felix das schon mal getrunken. Vielleicht noch nicht den Wein. Mal gucken. Also Piropan 2010, La Rocca, Soave. Wir schauen mal, was der Felix dazu so sagt.
Cheers.
Cheers. Ist kalt. Können wir vielleicht ein Dollar...
Ja, besser. Kalt. Oh ja, kalt.
Kalt. Vielleicht muss er noch mal 1,5 Minuten.
Ja.
Ich dachte, weil wir 29 Grad und dann... Ja. Nee, weil wir 25 Grad oder sowas sind draußen, ne? Mit Sonne und
schön.
Ist voll schön. Warst du noch nicht draußen heute?
Doch, ich habe schon ein paar Bälle geschlagen über Mittag. So lange es, so gut es der Rücken zulässt.
Sind wir beide schön.
Ja, wir haben gerade beide Rücken, muss man sagen. Wir haben jetzt begrüßt und uns erstmal gegenseitig unsere Rückenprobleme erklärt.
Scheiße, wir sind knapp um die 50. Man will es gar nicht warm, aber es ist so. In dem Zusammenhang ist mir nämlich auch tatsächlich, ich war zu einer Weinprobe eingeladen, bei Michael Rauscher, schon ewig nicht gesehen. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass diese Weinprobe, dass er mich angeschrieben hat. Das war dann auch ein ganz erquicklicher Abend. Ging auch gar nicht so sehr um die Weinprobe. Er hat aber zum Schluss einen wunderschönen 1985er Gaia, ganz zum Schluss.
Ja.
Hatte nicht viel mit griechischem Wein zu tun, war aber super.
Ja.
War einfach auch ein Abschluss. Was mir in dem Zug aber tatsächlich durch den Kopf ging oder aufgefallen ist, sind diese Weinrunden, die sich über die Jahre schon ziemlich verschoben haben, fand ich. Also ich das jetzt rückwirkend betrachte, wie wir angefangen haben und mit welcher Intensität und mit welcher, wenn ich jetzt Hingabe sage, klingt das auch ein bisschen albern.
Nö,
aber so. Weißt du, was ich meine? Also ja. Ein bisschen mehr Enthusiasmus,
ja,
glaube ich, und ein bisschen mehr suchen und finden. Weißt du, was ich meine?
Also Menschen oder Weine?
Beides.
Also okay, ja.
Menschen und Weine. Und ich bin ein bisschen, also ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass ich tatsächlich, also wir sind ja seit, wie viele Jahren kennen wir uns jetzt? Das ist jetzt
7, 8
Jahre, irgendwie sowas.
Ja.
Das ist schon reichlich, also irgendwie seit 16 oder sowas, 2016 oder so. Und wir haben ja relativ schnell zusammengefunden und auch damals ja eine relativ illustre kleine Runde, mit denen wir uns öfter mal getroffen haben.
Ja.
Das hat eine ganze Weile funktioniert. Und mit denen haben wir eine ganze Weile verkostet. Dann ist das über Corona eingeschlafen oder schon ein bisschen davor?
Ich glaube, das ist schon ein bisschen davor eingeschlafen, weil wenn man ganz genau sieht, dann gab es in dieser Runde eine begrenzte Zahl von Leuten, die selber zu Proben eingeladen haben. Das ist immer so ein bisschen... Und ich sag mal so, es gibt so eine gewisse Grenze, ab der man vielleicht eine Gegeneinladung erwarten kann.
Könnte, ja. Das haben wir schon mal im privaten Gespräch, glaube ich, mal irgendwann, dass das dann schwierig wurde.
Und dann gibt es auch Leute, die vielleicht deswegen auch ausscheiden, weil sie wissen, dass sie die Gegeneinladung nicht aussprechen können und deswegen, dass ihnen dann auch unangenehm ist sozusagen. Weil sagen, hey, entweder ich habe die Weine nicht oder ich habe den Platz nicht. Bei meiner Frau kann ich das nicht durchsetzen oder wie auch immer. Das kann auch sein. Aber das andere ist, die Leute werden älter und verplanter.
Genau, älter und verplanter, das glaube ich auch. Da gehöre ich hundertprozentig mit dazu. Mhm. Also ich werde nicht älter.
Ja, genau.
Aua. Aua, Rücken, warte. aber ich fand das ein bisschen schade, als ich da saß. So, nicht grundsätzlich wegen der Probe, sondern ich fand es so ein bisschen schade, dass das sich alles so ein bisschen, naja, dass es sich so ein bisschen zurückzieht, dass wir auch, und da nehme ich mich auch mit dazu, dass wir dann auch tatsächlich uns in den großen, in den größeren Weinbereichen in der Zwischenzeit fast nur noch aufhalten.
Was meinst du mit den größeren
Weinen? Die teureren Weine.
Ach so, das meinst du, ja, okay.
Ja, also dass sich dadurch dann natürlich auch grundsätzlich natürlich auch schon Sachen von den Weinrunden sozusagen verabschieden, weil sie entweder laden wir die jungen Leute gar nicht richtig mit dazu ein, oder sie haben auch nichts, was sie beisteuern können sozusagen, ja. Das hatte ich jetzt für die nächste Weinprobe, hatte ich mir gedacht, man könnte ja auch mal so einen jungen Zum, oder also weißt du, so jemand, der jung und Nachwuchs und sowas ist, mal mit dazu nehmen, und damit man mal irgendwie halt nicht immer nur, das ist ganz nett, Entschuldigung, ich spiele schon darum, wir nehmen ja also nicht immer nur die gleiche Bubble mitnehmen. Also die hat sich ja schon geändert, jetzt nochmal die Bubble, wa? Also wir sind gekommen.
Bubble hat sich geändert. Aber ich habe ja jetzt auch eingeladen, du hast übrigens die E-Mail als einer der Leute noch nicht beantwortet. Das wird auch nicht klappen, weil tatsächlich haben nur 4 Leute zusagen können, 3,5 Wochen Vorlauf ist in dieser Altersgruppe nicht mehr, das geht nicht mehr. Also das wird direkt in den Herbst geschoben.
Ja. Scheiße, aber das ist wirklich bei überall so. Genau, komm noch dazu.
Das ist das eine, was wir vielleicht lernen müssen, dass man für so eine Weinprobe eben einfach
noch mehr Zeit braucht.
Oder wie Michael das zum Beispiel macht, immer wieder mal andere Leute einladen. Also das sind immer wieder unterschiedliche Leute, die da mal eingeladen sind, um auf die Art und Weise eben dann auch den Kontakt zu vielen Leuten zu halten und dann eben auch nur mit 8 Leuten da zu sitzen.
Wir haben in dem Fall sogar nur, das war also wirklich ganz klein, waren noch nur 2 Weine, dann gab es noch 3 danach und sowas. Aber
Während ich jetzt gerade die nachzuholende oder die 15 Jahre danach Rieslingprobe machen möchte, da möchte man natürlich dann irgendwie schon mit 13 Leuten sitzen.
Ja,
und das sind dann auch viele Weine und das letzte Mal, dass man die aufmacht und so weiter.
Voll.
Bei vielen. Aber das muss ich tatsächlich mit 3 Monaten Vorlauf planen. Das hat gar keinen Sinn.
Aber dann müssen wir das jetzt immer so machen, sozusagen. Dann müssen wir jetzt, also dann sind wir quasi ein bisschen innerlich dazu verpflichtet, sozusagen die größeren Runden länger und doller zu planen. Aber das haben wir doch früher auch nicht gemacht.
Ja, aber ich glaube, wir waren früher tatsächlich. Früher heißt ja, also als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich meine erste 10 Jahre danach Probe gemacht mit Riesling GGs 2005. Also die war logischerweise 2015. Das habe ich 4 Wochen vorher angetickert, die da gekommen sind, die Kinder waren kleiner und die Frauen blieben gerne mal zu Hause, kein Problem. Und jetzt sind die Kinder aus dem Haus und ist alles verplant. Und die Leute sind ständig im Theater und hier und da und dort. Und die Kinder sind älter.
Das
und deswegen musst du jetzt mit den gleichen Leuten tatsächlich 3-4 Monate vorher, weil sie alle schon irgendwas am Wickel haben. Und teilweise die Älteren, von denen sind die jetzt schon im Ruhestand. Also gerade der Michael, den du eben sagst, ist seit 14 Tagen Emeritus. Und macht jetzt erst, ist jetzt bei unserer nächsten Probe nicht dabei, weil er erstmal einen Sprachkurs
in Griechenland macht, wie er macht.
Also, genau. Aber das ist sein Thema, ja. Aber ich weiß, was du meinst.
Und ich finde es trotzdem, ich weiß auch gar nicht, wie man es dann viel besser, also dazu kommt, dass wir diese Proben ja nicht nur seltener machen, sondern dass die Proben ja auch, weniger Entdeckungsfreude.
Ja, ist es. Kannst du vollkommen richtig. Ich habe vor einer Weile, ich habe mal eine Zeit lang so ein Konzept gehabt, The Proof is in the Pudding, The Proof Pudding Friday haben wir mal gemacht, dass wir sagen, wir treffen uns einmal im Monat auf einen Freitag und dann werden mal blind ein paar Sachen eingeschenkt, bei denen eben, ne, zum Beispiel mal werden mal die gehypten Sachen besorgt oder sowas. Dann kannst du mal gucken, ob das wirklich so groß ist. Wenn das so völlig ohne jede Voranmeldung und ohne jeden Kontext mal einkommt, ist jetzt nicht mehr so spannend, weil dafür haben wir die schwarzen Gläser. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Wir machen das ja jetzt quasi alle 14 Tage mit 2 Weinen.
So für uns, ja genau. Also für uns läuft das ja gut. Also das ist ja,
aber natürlich, andere Menschen haben einen Stammtisch dafür. Die machen dann eben jeden zweiten Montag, das könnte man versuchen zu etablieren und dann würden die Leute hinkommen und dann gibt es halt von bis. Wir haben auf der anderen Seite aber so viele Verkostungstermine, dass wir jetzt nicht so sehr das Bedürfnis haben, sage ich mal jetzt so ganz blöd.
Stimmt. Also nochmal, aber was mich aber dann trotzdem ist, also ich fand ja auch immer, dass das durchaus so eine, ich mochte immer diese leicht freundschaftliche Runde, die das Ganze hatte. Mhm. Und das hat ja auch tatsächlich durch alles Mögliche, ja, auch ein bisschen nachgelassen sozusagen. Ist auseinandergefallen. Wenn man es ein bisschen böse betrachtet oder ein bisschen härter, dann sagt man, ist auseinandergefallen, genau.
Ja, und wir haben versäumt, Leute nachzufüllen.
Ja, stimmt. Wir haben überhaupt nicht über andere nachgedacht. Ja. Wir versuchen jetzt ja schon mal konsequent bei diesen großen Weinproben, die wir machen, erstmal, auch da sind wir lange hinterher, wir sind, ja, also, oh nee, stimmt gar nicht. Wir haben es auch versucht, hat immer nicht geklappt, erstmal überhaupt einen Frauenanteil zu etablieren. Einen relevanten. Also eine relevanteren als eine. Ja. Oder keine. Auch das haben wir wirklich, das war auch immer schwierig und ich glaube auch wirklich nochmal, also bei der letzten großen Probe, die Champagnerprobe, wie viele jüngere Leute waren dabei? Also da ist Flo der Jüngste gewesen, oder?
Ja.
Oder Paul. Also.
Genau, mit der zweiten Hälfte 30.
Zweite Hälfte 30. Gar nichts dabei, was. Gar nichts dabei, was unter 30 ist. Und in der Zwischenzeit muss ich sagen, komme ich auch gar nicht mehr so richtig mit denen in Berührung. Das ist also.
Ja, ich natürlich schon eher.
Ja, eher, also klar.
Jetzt gerade war ich bei Mai diese Woche und dann sind natürlich Soms dabei und da sind auch etliche jüngere Leute dabei. Also das schon, aber ich meine, klar, geh nach Wiesbaden und schau dir an, wer da so sitzt. Da sind ein paar junge Leute. Kilian Kreis ist dann da beispielsweise. Das ist der Sohn von Bernd Kreis, vom Weinkreis. Ja. Und dann sind da 1, 2, 3, 4 Händler, Nachwuchsleute, Mitarbeiter von guten Händlern, die jünger sind. Aber es sind tatsächlich ein halbes Dutzend. Ein Dutzend, weil ich weiß immer nicht so, wie alt ist, Leute wie Tobi sind oder so. Also, man ist dann immer herzlich.
Ja, ja,
ein paar jüngere Soms, aber wenn du dann fragst, sind die wahrscheinlich doch wieder Ende 30.
Also, ja, genau. Es ist dann, die sehen bloß zu jung aus.
Ja, ja, und wir werden immer älter, deswegen sehen die jüngeren Leute. Aber da sind ein paar in den Trends, aber ich sag mal, in Wiesbaden sitzen 5 Leute unter 30.
Sind wir vielleicht auch ein bisschen langweilig? Also, nicht, dass uns, also, auch, also, ganz vorsichtig, also, wir trinken sehr gut.
Ja, also mir ist das egal, wenn die Leute, also mich interessiert, wenn ich in eine Weinprobenrunde gehe, mich interessiert ja eigentlich nur
der Wein.
Nee, also ich habe immer nur Angst, dass da Leute wichtig tun.
Ja, okay,
also gut. Dieses Wein als Mittel der Distinktion und anderen Leuten erklären, was sie schmecken müssen und so weiter. Das ist das, wovor ich Angst habe. Langweilig ist nicht das Kriterium, worum es mir geht, wenn ich mit Leuten Wein probiere. Klar, wenn du den ganzen Abend da sitzt, und dann gibt's auch noch Essen und du hast gar kein Thema mit dem beim Essen, dann wird's schwierig.
Dafür
haben wir auch zu junge Hörer. Also da kann man jetzt, es geht nicht um Fishing for Compliments. Nee. Ich sehe ja in den Statistiken, die Hörer sind im Schnitt vielleicht nicht mehr 20 Jahre jünger als wir, aber sie sind 18 Jahre jünger als wir, wenn du den Altersdurchschnitt laut Spotify nimmst. Nö, ich glaube, das hält sich in Grenzen.
Trotzdem würde ich gerne sozusagen das wieder, also ich würde das gerne wieder ein bisschen mehr etablieren, dass wir uns tatsächlich, okay, ich bin ein bisschen weiter weggezogen, das ist ein Stück mehr Entfernung und so. Flo wohnt auch am Arsch, also alles ist ein bisschen gröber von der Entfernung, das stimmt, wir sind ein bisschen älter, das ist ein bisschen mehr konzeptionell, aber trotzdem wäre es ja schön, wenn man das ein bisschen mehr wieder zusammenfasst und wenn man trotzdem dann auch noch die Proben vielleicht, das fiel mir auch ein, wirklich wieder ein bisschen spannender macht. Das heißt nicht, dass wir was weglassen müssen von den großen Sachen, aber dass man tatsächlich ja auch wieder mal sagen könnte, okay, wir machen Bordeaux und dann bringt jeder das Beste mit, also wo er denkt, das ist was, was den anderen weghaut. Und dann muss es ja nicht immer teuer sein. Okay, gut, Bordeaux ist vielleicht ein Scheißthema.
Und man kann auch einfach so...
und dann schwarze Flasche und so. Das ist
genau, einfach mal wieder Blindproben machen. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall als nächstes dran mit einer Arbeitsprobe. Da bin ich immer noch am Überlegen, ob ich euch einfach gar nichts sage. Und dann kommt halt, wer kommt. Also wir haben das bei den... Aber das war zum Beispiel bei der VDP-Auktion Reserve vor 2 Jahren so. Das habe ich dann auch in 2 Häppchen machen müssen. Ja, du und Flo und ich haben hier probiert. Dann bin ich in den Planeten gegangen. Genau. Da haben nochmal 3 Leute. Aber man könnte versuchen, den Planeten als Basis zu nehmen, wobei einer natürlich auch echt viel Arbeit hat. Aber, und dann immer nach Feierabend noch. Aber sie probiert natürlich auch sehr gerne mit. Und so. Also ich habe jetzt noch 1, 2 Proben in der Pipeline. Also eine, da habe ich heute niemanden erreicht, aber die sollte eventuell dann sogar nächsten Freitag stattfinden, statt der ausgefallenen 15 Jahre danach. Okay, ja. Das wäre dann am einfachsten. Das kann man sicherlich nochmal wieder mit angehen. Und wir sollten dieses Thema Wettbewerb, Chardonnay-Wettbewerb, sollten wir noch angehen. Das sollten wir nicht vor der Sommerferien schaffen, aber danach, sodass man wirklich unmittelbar danach dann diesen Wettbewerb mal macht, dass wir das mal machen. Dann haben wir so viel Verkostungsarbeit vor uns, danach sind wir da wahrscheinlich ganz glücklich.
Ich hätte gerne wieder ein bisschen mehr Spaß dran. Und ich hatte halt immer das Gefühl, wir hatten früher ein bisschen mehr Spaß.
Ja.
Oder? Also, so alt fühle ich mich dann doch noch nicht, auch wenn man um die Rückenschmerzen rumtrinkt im Augenblick sozusagen. Oder drauf, ist auch nicht schlecht. Aber so ein bisschen mehr Freude und ein bisschen mehr Fun wäre schon, also, dass wir keinen Spaß haben bei dem, was wir machen. Also auch hier, aber so in so einer Runde, wo du sitzt und da hat einfach ein bisschen mehr Fun und ein bisschen mehr.
Ja, ist aber auch leichter, einen Wein abzuwatschen, der 50 Euro kostet, als einen abzuwatschen, der 200 Euro kostet. Das ist auch immer schwierig, wenn die Leute was bringen, weiß, dann strecken sie sich. Ja, dann schwierig. Schwierig. Hm. Ich habe gestern eine Geschichte geschrieben und veröffentlicht über meinen Besuch in Franken. Ich war bei dieser Kniebrecher-Premiere, ja, genau, fantastischer Wein, wirklich ganz, ganz toll. Und dann war diese eingebettet in diese wirklich schöne Probe mit den tollen GGs. Die GGs von Mai sind fast, ja, also das ist, du denkst immer so, ich glaube, der 17er Himmelsfahrt ist ein bisschen versemmelt. Das ist so ganz glücklich, dass du weißt, so ein Wein haben wir aber nicht so
hingekriegt. Das geht doch mal anders.
Ja, der war aber nicht in der Probe, aber das war nicht der Grund, glaube ich, sondern der Grund war, sie wollten nur aus Magnums einschenken.
Und das, ach so, okay.
Deswegen gab es bestimmte Jahrgänge nicht, das waren ausschließlich Magnums. Und da war dann auch so ein Wein dabei, der war schwierig, was der junger Silvaner kann ja so nach Zwiebelschale oder auch, das ist ja eigentlich ist es ja nur ein Synonym für Menschenschweiß. Ja, für Menschen, die unangenehm nach Schweiß riechen, Zwiebelschale ist das Gleiche, ja. Kann es auch gemüsig nennen und so. Und wir haben hier mal eine Situation gehabt mit dem Gelbkalk, hat Flo mir mal eingeschenkt, oder hast du mir den?
Nee, Flo.
Und ich mochte den gar nicht, der hat so nach ungewaschenen Menschen gestunken. Ja, und dann ausgerechnet Luckert Gelbkalk und so. Und ne, das war mir so unangenehm, weil ich diesen Wein ja immer so feier. Aber das braucht halt einfach teilweise dann wirklich 2, 3, 4 Jahre, bis das weg ist. Und dann war da eben auch so 1, 2 Weine dabei, wie ich wirklich dann auch, wo ich auch sehr problematisch, oder der eine Chardonnay, den fand ich echt sehr simpel oder so. Der zweite war super und so. Und dann hat mir Rudi anschließend noch geschrieben, oh, das war so ein toller Bericht und so authentisch und drin und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich so, Glück gehabt. Nein, ich bin ja nicht dazu da, die Winzer zu pleasen. Yeah, aber du musst ja eben auch Leute haben, die dann sagen, ja, hey, ihm hat der Chardonnay nicht gefallen. So what? Deswegen, wir stellen uns ja nicht hin mit den ganzen Weinen und sind dann beleidigt, wenn da mal eine negative Stimme kommt. Ich meine, da waren 12 Leute und 14 Weine, das sind 168 oder was, Meinungen, die entstehen. Ja, wer wird denn da jetzt, ich kenne Winzer, die sind dann tatsächlich
beleidigt, ja.
Ja, gibt es gar nicht so wenige. Es ist ja schade, dass ihnen der Wein nicht gefallen hat und ich habe irgendwie die Jugular geschickt. Aber es ist immer schwieriger, wenn du das mit einem Wein hast, der dann so richtig so eine Granate sein soll.
Ja, das ist dann deswegen dann musst du es doch blind machen.
Ja, und erst wenn du dann aufdecken. Weißt. Ja, und du musst es unbeschwert machen. Du musst wirklich sagen, jeder bringt was mit. Wahrscheinlich ist es nicht so, bringt euer besten Bordeaux mit.
Nee, das ist dann immer schwierig, sondern bringt was mit, was ihr geil findet und so.
Ja, oder was ihr besonders
findet. Und dann hast du das. Und dann, ja, dann musst du natürlich, okay, dann wissen manche, wenn wer dabei ist und sowas, dann denkst du natürlich, okay, da kommt immer was irgendwie, was aber wenn du es dann halt tatsächlich wieder blind machst, ich glaube, dann wird es wieder einfacher. Ein bisschen durchgemischter. Ach, da hätte ich Spaß drauf. Aber ja. Chardonnay finde ich super. Und jetzt,
Der Wein hier, ne? Ja. Oh, das hat ihm wirklich gut getan, dass er wärmer geworden ist. Sehr schmelzig.
Ja, voll,
finde ich. Sehr, sehr schmelzig und also vor allem wirklich so schmelzig in so einer öligen und lecker. Und süße Frucht. Und normalerweise dann steht dann bei mir alles auf Viognier oder Chenin Blanc.
Ja.
Also dieses ölig, schmelzig, süß, extraktreich, ganz angenehme Säure. Feiner Gerbstoff, was dann wieder mehr für Viognier statt für Chenin sprechen würde. Und aber nicht so pfeffrig, würzig wieder. Aber bleiben wir mal beim, wie es mir schmeckt. Schmeckt mir sehr gut.
Ehrlich, geil, finde ich super.
Ja,
mag ich wirklich, ja. Finde ich wirklich großartig.
Er hat so eine einnehmende, geradezu wollüstige Süße, die nicht von Zucker kommt. Er hat nach hinten raus eine ansprechende Säure.
Ja.
Das ist fast nicht genug für diese opulente. Aber dann kommt noch so ein feiner Gerbstoff, der sich relativ spät eigentlich zu Wort meldet. Also das ist ja mal so, das kann da erstmal ein bisschen plüschig im Mund rumlümmeln, bevor was kommt, um das abzuräumen. Okay, ja, das ist erstmal so ein bisschen. Aber bevor es dann irgendwie wirklich plüschig und unangenehm wird, kommt dann halt dieser Zug und dieses leichte, Pfeffer kommt da doch noch so und kommt so eine gewisse Aggressivität nach hinten raus und strukturiert das Ganze ganz schön. Und wir haben mal irgendwann in der Folge lange darüber gesprochen, was Struktur heißt. Ja, so mit einer Reise, erst kommt das und dann kommt das und dann kommt das und so im Mund. Und das ist eine großartige Struktur.
Stimmt.
Wenn du wirklich erstmal so richtig total fruity und lovely und creamy und ölig und so. Yeah. Und dann wird das alles abgeräumt nach hinten. Das macht unheimlich Spaß, weil das Schöne ist ja und das Gefährliche ist ja, dieses, nach hinten dann am Ende irgendwann sogar austrocknen und macht dann natürlich direkt Lust auf den nächsten Schluck. Ja. Das ist ja bei Wein auch, finde ich, ein ganz großes Gütekriterium, dass man auch Bock hat, das zu trinken.
Weiter zu trinken, ja.
Aber langsam zu trinken, nur ununterbrochen. Weißt du? Ja. Also nicht so immer große Schlücke und runter damit, sondern
Schluck. Nee, genau, und dann wieder warten, was passiert, das alles mitnehmen
und so. Und jetzt bitte weiter.
Ja, genau.
Und das Ganze hat, glaube ich, ein bisschen Alkohol.
13,
okay. Ja. Ich bin tatsächlich überhaupt nicht in Deutschland im Moment. Ich wüsste nicht, was das in Ostdeutschland sein soll.
Also Deutschland ist es nicht.
Gut. Ja, nee. Wir sind altersmäßig, das ist schwierig. Ich glaube, wir haben keinen blutjungen Wein im Glas. Wir haben so ein Stadion, auf dem der wahrscheinlich eine ganze Weile stehen bleiben kann. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, hat er das vor einem Jahr erreicht oder vor fünf. So. Also ich glaube, wir sind mindestens 5 Jahre alt. Aber wir sind noch keine 20 Jahre alt. Also wir haben jetzt keine echten Terziarum
oder nee, sowas. Das finde ich auch. Die hat, also die bringt da auch nicht, also die zeigt da auch nicht sozusagen. Nee. So alt ist er auch nicht, aber sind trotzdem 14 Jahre?
14, okay, das passt ganz gut.
Rot oder weiß?
Ja, das ist, habe ich die ganze Zeit zum Glück hast. Ich habe gedacht, zum Glück hast du den so kalt eingeschenkt.
Stimmt.
Sonst wäre ich nämlich sehr unsicher, ob das rot oder weiß ist.
Wegen, der kam so kalt, gut.
Okay. Ja, aber ich habe auch noch so gedacht, so wenn der wärmer wäre, hätte ich das auch für rot halten können.
Ja, das stimmt. Und durch diese Fülle, wa?
Und
Und
durch dieses nach hinten raus, irgendwann wird es dann halt doch auch echt. Der Zug ist nicht Säure, sondern das ist auch so ein feiner Gerbstoff, was übrigens, glaube ich, auch Holz hat. Also,
ja, es geht immer dann zum Schluss nochmal ein bisschen ins Holz.
Und ja, so. Genau. Ganz zum Schluss. Also insofern, ich hätte normalerweise rot gesagt, wenn du den nicht so eiskalt serviert hättest. Was dann die Frage ist, ist es Rosé? Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, dieser Schmelz, dieses Ölige, das legt echt so eine Fährte in diese französischen Rebsorten.
Ist es nicht? Ist tatsächlich, ich fand es spannend, den habe ich im Keller neu gefunden und dachte, okay, mit wem soll ich den? Ich habe den noch nie getrunken, auch die Rebsorte nicht.
Ja.
Also ist es quasi nicht, in dem Fall nicht Frankreich. Und ich glaube, ich weiß es nicht, wirst du mir sagen, ich kann mich jeweils nicht daran erinnern, dass wir schon mal ein Soave getrunken haben.
Ah ja, okay.
In Italien. Und die Rebsorte, ich kann es immer gar nicht, warte. Die Rebsorte ist Garganega.
Garganega.
Soave. Ganz aber was wenn.
Wo haben wir das denn
getrunken? Haben wir das schon mal?
Es gibt einen über drüber Soave. Oder zwei, aber es gibt einen.
Also es ist einer von den großen aus der Ecke, ist das? Die sind aber ist das trotzdem.
Ach, guck mal, nicht besagter Michael Rauscher hat mir den neulich eingeschenkt. Ah. Siehst du, da habe ich den ersten Soave getrunken aus dieser Überdrüber-Liga.
Also gar nicht so wahnsinnig teuer. Also,
nee, das ist immer noch nicht
teuer. Genau, ist immer noch nicht teuer. Warte, ich hole mal die Flasche. Mhm. Ich fand es aber jetzt auch, ich habe ihn heute Morgen schon vorgekostet und fand ihn heute Morgen schon wirklich schön. Und dachte, Sie sagen auch so in den Beschreibungen, reden Sie so von dieser Cremigkeit, von einem Chardonnay-mäßig, von so einer Chardonnay-mäßigen Cremigkeit.
Piero Pan, La Rocca 2010.
Genau, ja, das Größere, was er machen kostet. Ich glaube, ohne Werbung kriegen wir nichts für, aber ich glaube, Lobenberg hat das Weingut auch. Kostet im originalen Jahrgang, glaube ich, knapp unter 30. Und die Älteren findet man dann halt, muss man halt ein bisschen was drauflegen, klar. Aber ich finde...
Das ist große Kunst.
Finde ich auch, oder?
Ja, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat mich jetzt ja, das Wort Chardonnay ist ja kein einziges Mal gefallen.
Nee.
Also man muss auch nicht immer alles im Chardonnay
lesen. Nee, ich hatte es bloß gelesen.
Ich finde die dann würziger als Chardonnay. Ja. Das ist ja auch mal ganz schön.
Ja. Schöne Sache, wa?
Ja.
Fand ich auch, bin sehr überrascht.
Prima, vielen Dank. Wir trinken einen Rosado oder Clarete von Dominio del Aguilar, Picado del Aguilar, 2017. Und wenn euch das jetzt bekannt vorkommt, genau, vor einem Jahr wollte ich euch damit in die Sommerpause entlassen und da hat eine Folge davor der Sascha einen roten von denen eingeschenkt. Da war ich ganz beleidigt, da habe ich den zurück in den Schrank getan und ein Jahr liegen lassen. Also dann heute.
Dankeschön.
So, jetzt habe ich gar nicht so viel eingeschenkt. Mal gucken, ob das reicht. Naja, wir schauen, sonst gibt es einen Nachschlag.
Weiter geht's.
Lass uns über Mainz reden, kurz. Wir haben beim letzten Mal nur ganz kurz
gesprochen. Ey, dumme Sprüche fallen mir so bei. Nein, das ist alles gut.
Mainz-Männchen und so weiter. Ja. Mainzer Weinbörse.
Ja.
Schöne Veranstaltung. Und ich fand das wieder mal so lustig. Du merkst ganz vielen Winzern an, wie sehr sie sich auf Mainz freuen.
Ja, sie freuen sich auf die Kollegen, sie freuen sich auf viele Kunden, weil ja viele Händler da sind und so weiter. Es wird sehr viel umarmt und, okay, und das ist so herzlich, ja, und auch so viel Kollegenprobe auch mit dabei und auch da herzlich. Es ist also so, dass viele haben ein, zwei Lehrlinge dabei, die dann vormittags ausschenken müssen oder sowas und nachmittags dürfen die dann auch mal über die Börse und dann kommen halt, okay, irgendwelche Typen und haben dann halt so ein Schild. Jeder hat ja ein Namensschild bei dieser, ja, Verkostung. Es ist also so wie bei den Fachverkostungen üblich. Man macht das nicht ab oder so, sondern man, mhm, trägt das, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und dann, die werden genauso herzlich und freundlich behandelt. Wenn da also so ein 19-Jähriger mit so einem Weingut, was weiß ich was, Schild, mhm, steht, ist jetzt nicht so, dass da jetzt eine Caroline Diehl auf einmal irgendwie schmallippig wird oder sowas, sondern die ist genauso herzlich, okay, und erzählt, okay, ihm alles und so weiter. Ist total nett. Abends gehen die auch viel miteinander feiern. Das merkst du dann am nächsten Tag dann.
Ja, wenn sie alle doch ein bisschen schmallippig werden, mal eine kurze Weile.
Nee, gar nicht, sondern erstmal so, ja, witzig, sondern nicht schmallippig, sondern irgendwie so ein bisschen, ja, ja, gemeinsam, so ein bisschen in Komplizenschaft.
Also ja, verstehe.
Also ich habe immer wieder Leute, die so auch bei Blogbeiträgen kommentieren, ja, der VDP ist eine reine Interessengemeinschaft und so. Nee, das ist schon, das ist tatsächlich so ein bisschen familiärer. Hm. Es gibt natürlich, gibt Verbände, die sind nicht so miteinander. Hm. Ja, es gibt Verbände, die sind mehr miteinander und weniger und so weiter. Und es gibt auch Stinkstiefel und es gibt auch Leute, die sind einigermaßen isoliert innerhalb. Und das ist ganz normal. Das ist ja, wenn du so willst, wie eine 200-köpfige Familie. Da gibt es schwarze Schafe.
Da willst du auch nicht mit jedem, ja, genau.
Sie haben eine ganz tolle Aktion gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das alle mitbekommen haben mit diesen Mystery Magnums. Hast du das mitbekommen? Nee. Fantastisch. Es gab irgendwann eine Live-Schalte auf Insta und Co. Haben sie das dann auch vorgestellt und haben gesagt, wir haben anlässlich 50 Jahre Mainzer Weinbund, es gab so ein bisschen, ja, was zu feiern. Wir haben eine Jugendinitiative, also so für die Nachwuchsförderung gegründet. 200 VDP-Mitglieder, also alle, haben eine Magnum gestiftet mit einem tollen eigenen Etikett, mit einem Foto drauf, nämlich dieses Foto, was gerade in der Kampagne, ich weiß nicht, ob du es auf den, yeah, City Lights gesehen, yeah, hast, in Berlin sind die auch immer auf den City Lights, warum ich Winzer geworden bin und, yeah, so, genau, weiter. Mit diesen tollen, schönen Schwarz-Weiß-Fotos oder Profil Fotos und dieses Ding als Etikett und 200 Endverbraucher konnten eine Flasche kaufen, ich glaube für 200 oder für 300 Euro, okay, Magnum, wussten, ja, aber nicht, welche sie kriegen. Okay. Und damit verbunden war eine Eintrittskarte für die Party, oder zwei, das weiß ich nicht, aber eine Eintrittskarte für die Party am Vorabend der Mainzer Weinbörse anlässlich 50 Jahre Mainzer Weinbörse.
Okay, schöne Idee.
Super.
Ja.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich eine kaufe, weil ich diese Mystery Magnum, ja, auch ganz cool fand. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt nimmst du aber jemandem eine Karte weg, stimmt, für die Party, eine, weil, genau, ich bin eh akkreditiert. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, mache ich das nur, wenn das jetzt irgendwie schleppend wird.
Ja, ja, ja.
Ah, drei Stunden war weg. Drei Stunden. Server wackel, genau, nach drei Stunden alle 200, okay, weg. Fand ich super. War total schön. Deswegen waren auch 200 Privatleute auf der Party. Okay. Weil es ist die unendliche Sehnsucht. Ich kriege so viele
Hörer. Ich würde so gerne mal. Niemals.
Ich würde ja so gern mal auf, ja, die Pro-Wein, auf die Dings. Oh, die Katze meckert. Ja, ist gut. Tiger. Lass uns leben. Und ich sage den Leuten dann immer, hey, Prowein ist echt No-Go, weil die Leute zahlen eine Unkohle, 6.000 Euro im Schnitt und dann zahlen die nochmal 600 Euro pro Hotelzimmer und so weiter und so weiter. Und ich habe wirklich von mehreren Leuten das so gehört. Bei Jörg weiß ich zum Beispiel, der war das erste Mal, Jörg Tarnisch, für diejenigen, die uns nicht so regelmäßig hören, ein Winzer, mit dem ich gut befreundet bin, der war das erste Mal auf der Prowein, weil er immer die Kosten gescheut hat und dann kommt da irgend so ein Typ, probiert, ja, und sagt, ja, ich importiere Weine in Tschechien oder sowas und am Ende ist das nicht irgendwie so ein kleiner Händler, der ein bisschen, sondern das ist so ein tschechischer Weinwolf oder
ja,
sowas,
ja, ja, okay.
Und seitdem gehen da sehr regelmäßig Paletten, ja, nach Tschechien, ja, genau, und er hat mehrere Händler, die ihn da vertreten, weil er einen richtigen Importeur hat und so weiter und das war so ein Zufallsding und wenn, okay, das platzt, weil der weitergeht, weil er standvoll ist, weil er irgendwelche Privatnasen irgendwie,
ja,
mal,
ja, gucken, dann willst du alles nicht. Ja.
Das,
ja.
Also der Schaden, den du anrichten kannst, ist einfach so groß.
Das stimmt.
Aber Mainz ist ein bisschen anders. Mainz kostet einen Tausender, weil Mainz organisiert der VDP selbst, komplett Non-Profit.
Okay. Also die müssen nichts, da musst du kein Messedings bezahlen. Also die Messe muss ich nicht...
Okay, genau, sie werden alle Kosten umgelegt, genau, fertig aus. Und, ja, der VDP ist sehr, sehr gut im Organisieren solche Sachen. Mittlerweile haben die halt auch ganz viel Ausstattung und, ja, so weiter, ja, und, genau, so weiter. Und deswegen ist das ein Tausender. Die Leute bringen auch mehr Leute mit, weil du zahlst ja keinen Eintritt für deine... Also die VDP-Winzer zahlen keinen Eintritt für ihre eigenen Leute.
Okay.
Liebe Leute, die Katze ist irgendwie jetzt gerade...
sauer, weil Frau sie vor der Tür sitzt und sie nicht raus darf.
Genau, und irgendwie arbeitet und sie darf nicht raus. Also müsst ihr mit leben, das kann ich nicht rausschneiden, weil die echt dazwischen liegen. So, deswegen, ich sehe in Mainz mehr Leute, die
nicht richtig was damit zu tun haben.
Ja,
theoretisch. Also nicht professionell.
Genau. Also man kann ganz einfach auf die Probe ein, indem man einen Händler die Pistole auf die Brust setzt, bei dem man für viel Geld Wein kauft und sagt, hier, du musst mir jetzt mal bescheinigen, dass ich für dich arbeite.
Ja, ja.
Das reicht für die Akkreditierung. Das finde ich wirklich problematisch.
Stimmt.
Und ich habe so ein bisschen in Ahnung, in Mainz sind das teilweise auch mal so, ich sag mal, von den Winzern ausgestellte Karten. Mhm. Ich weiß das nicht, ich bin jetzt eine Behauptung, ne? Aber es stört auch nicht so. Und wenn dann einer sieht, das ist nicht ganz so dramatisch, wie gesagt, 1.000 versus 6.000 Euro.
Das ist schon ein Unterschied, so. Ja.
Schon ein Unterschied. Und es ist auch ein bisschen mehr Platz. Ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen mehr Platz.
Und du hast die Kosten ja viel schneller drin, wenn du was verkaufst und sowas. Also das ist ja alles, verstehe ich, ja.
Ja, und sowas wie dieser Tscheche auf der Probe, das passiert nicht.
Ja.
Die Leute machen Termine und so weiter und so weiter. Also, dass da jetzt irgendwie, bei einem anderen weiß ich von einem Chinesen, am Ende ist es ein Container geworden, ja, auf der Probe, eine Zufallsbekanntschaft. Das ist dann irgendwie so krass. Nee. Das passiert in Mainz nicht. Kein Chinese fliegt irgendwie
nach Mainz. Der weiß ja, nicht mal, wo das ist.
Aber dann mit vor. Also, okay, dann hat er schon, dann weiß der, was der da will. Ja. Also ich will um Himmels Willen niemanden ermuntern, sich auf so eine Messe einzuschleichen, aber ich habe es jetzt mal gesagt, Mainz wäre nicht so schlimm wie Frohwein. Aber mit der Party vorweg, das haben sie natürlich wirklich gut gemacht. Also es lohnt sich, dem VDP da zu folgen. Ist auch keine bezahlte Werbung, Leute. Es ist einfach
gut. Ja,
ist was tatsächlich machen, ist so, gut. Ja, das war so ein reines Insta-Ding oder sowas. Ja. Das war, und es hat ja funktioniert. Es hat wirklich 2 Stunden gedauert, dann war das ganz
krass.
Für mich ist Mainz auch eine kleine Horizonterweiterung gewesen in diesem Fall. Ich gehe immer los und verkoste so ein paar Sachen, die mich interessieren. Ich versuche immer was Neues einzubauen, aber ich bin auch, wie ich schon geschrieben habe, als Verkostungsmuli unterwegs. Also Steady-Unterstützer können sich 5 Weine wünschen. Es gibt 1600 Weine im Katalog, das kann niemand komplett verkosten. Und deswegen schicke ich den dann allen Steady-Unterstützern und die können dann gucken und können dann sagen, kannst du mal das verkosten, kannst du mal dies verkosten. Machen auch viele Gebrauch von. Ich werbe hier nochmal. Man kann meine Arbeit hier unterstützen. Ja, 5 Euro im Monat bei Steady über die Webseite und kriegt dann auch ein bisschen gesonderten Content, exklusiven Zugang und so weiter und so weiter. Und die haben rege Gebrauch davon gemacht. Und dieses Jahr haben mir auch mehrere Hörer gesagt, dass sie die Unterlagen aus Mainz fast wichtiger finden als die aus Wiesbaden, denn ich teile meine Verkostungsunterlagen. Also ich mache ja nur die besten Weine und so weiter in so einem kleinen Verkostungsticker. Ja. Und ich arbeite auf Papier in Mainz, weil ich da den Laptop nicht mit rumtragen kann.
Richtig.
Übertrag das dann, das waren in diesem Fall 340 Weine, die ich verkostet habe, übertrag das in eine Excel-Tabelle, macht das ein bisschen hübsch. Und diese Tabelle können dann die Steady-Unterstützer auch kriegen. Die ist dann for your eyes only, weil das sind eben auch die Weine, die mir nicht gefallen und so weiter. Teilweise sind das nur echt 2 Worte zum Satz, manchmal ist es auch ein bisschen mehr. Und da gibt es wirklich viele Leute, die das dann auch nehmen und da mal nochmal nachgucken und dies und das mal schauen, wie ich denn, warum der Wein denn jetzt nicht aufgetaucht ist, obwohl er verkostet wurde und so. Und da haben mir mehrere Leute gesagt, hey, das ist mittlerweile wichtiger als die Wiesbaden-Notizen, wo das das Gleiche ist. In Wiesbaden ist es auch so, dass die komplette Excel-Tabelle an die Steady-Unterstützer geht und sie sich alle Weine angucken können, die ich mir angeschaut habe, die ich verkostet habe. In Wiesbaden sind das ja immer alle.
Ja.
Weil es eben immer mehr Leute gibt, die sagen, ja, GGs, das will immer so angebetet werden und so. Und die Ortsweine und gerade die ersten Lagen sind doch eigentlich viel spannender und so.
Preislich
das,
auch.
Also, preislich auch, ja. Das fehlt so ein bisschen. Vielleicht meins sind nicht alle ersten Lagen. Also ich glaube, da sind einige erste Lagen noch nicht gefüllt und werden dann nicht als Fassmuster gezeichnet.
Okay.
Ist immer so ein bisschen kompliziert. Aber für mich war es auch deswegen eine Horizonterweiterung, weil so viel Württemberg dabei war. Ja, ich hatte meine
Liste
gerade vorbereitet, hatte das ganze Württemberg rausgelöscht, weil ich nur 2 oder 3 Weingüter besuchen wollte und dann musste ich die alle wieder reintun, weil ich glaube 7 Hörer oder sowas mich nach Württemberg geschickt haben zu einzelnen Weinen oder Weingütern und sagen, kannst du mal das verkosten und so. Es scheint also schwer im Kommen zu sein, was ich gut finde, ich mag Württemberg. Ja, ich habe es tatsächlich rausgenommen, auch deswegen, weil ich dachte, das interessiert keinen.
Ja, na klar, scheint nicht so.
Gut, ganz gut. Ich muss mal auf einen Kommentar zur letzten Folge eingehen zu uns. Marcel schrieb in deine Richtung, also ob du es gelesen hast schon, über das Jugendwahn und nicht den ganzen Kommentar. Er sagte also, dass es ja wirklich viele Menschen gibt, die tatsächlich auch gerne Weine jung trinken. Und er schrieb hier, andererseits sollte man auch nicht so tun, als ob Wein durch Reifung nur gewinnt und nichts verliert. Er gewinnt vieles und verliert manches. Ob es sich unter dem Strich um einen Gewinn handelt, hängt von individuellen Vorlieben ab. Eine ganze Menge Menschen bevorzugen die Fruchtigkeit, Frische, einige regelrecht die Unruhe eines jungen Weines. deutlich als solche wahrnehmbare Reifungsnoten. Wiederum vor allem beim Weißwein mögen manche schlicht nicht.
Stimmt.
Ja, das hatten wir hier im Podcast schon öfter. Ich kann auch hier nur noch mal werben. Es lohnt sich auch, die alten Folgen zu hören. Vieles ist zeitlos.
Stimmt.
Einiges nicht, aber das meiste
ist zeitlos, glaube ich auch, ja.
Damals auch erzählt, dass ich Moorstein 08 fast alles jung getrunken habe, weil der so wahnsinnig toll war und dass ich dann auch gar nicht traurig war, weil der gereifte Moorstein war toll und in Würde gereicht.
Aber ja, aber nicht mehr das, was es jung war.
Das
ja,
war jung ja, schon ja, wirklich ja, besonders. Und damals gab es auch so Kommentare wie, oh, ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas jung zu trinken, weil ich habe damals kategorisch als Gesetz gesagt, also jeder, der mehr als 6 GGs kauft, soll eines jung trinken, bis Weihnachten, am besten zu Weihnachten des Jahres, in dem die rausgekommen
genau, sind. Genau, so hat man das genau.
Und da waren ja auch viele Leute, die nicht auf die Idee kamen.
Aber das finde ich ja total in Ordnung. Also da stehe ich ja immer noch zu, finde ich. Also dieses Jungtrinken, dass man wenigstens wissen muss, wie es schmeckt, wenn es jung ist, das ist schon.
Finde ich auch. Und ich hatte dann, witzigerweise, kurze Zeit später hatte irgendjemand ein Foto gepostet, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, und ich weiß noch nicht mal, ob es Facebook oder Insta war, mit irgendeinem Keller-GG oder so, und jemand, oder mehreren Keller-GGs, und jemand sagte, ja, ich war so schade, dass die, man muss so geduldig sein, die reifen so langsam, ich fange ja jetzt erst an, die Vierer und Fünfer zu trinken. Wo auch Marcel in seinem etwas längeren Kommentar darauf einging, dass Leute das so als
großes
sich hier tragen, Distinktion, also jeder trinkt, was er will, und jedem soll gefallen, was er will. Voll. Aber wenn ich meine, ich bin ein Weinkenner, weil ich jetzt anfange, Vierer und Fünfer Keller-GGs jetzt erst zu trinken. Also erstens, Weinkenner bin ich nur dann, wenn ich so viel Ahnung von Wein habe, dass mir klar ist, dass das eine totale Minderheitenmeinung ist. Ja, wenn ich also glaube, ich wäre damit irgendwo in der Nähe des Mainstreams, habe ich keine Ahnung von Wein. Das muss man dann einfach mal so sagen. Also bitte
auch bei gerne. Insgesamt alte Weine, ja, voll.
Also das ist ein totaler Altwein-Fetisch. Ja, zweitens, was ich in dem Zusammenhang tatsächlich auch schwierig finde, ist, wie kann man denn 4 und 5 nebeneinander halten? Ja, also 4 ist tatsächlich ein Jahrgang, der jetzt immer noch Spaß macht.
So lange ist es nicht hier.
Genau, 5 war nach 10 Jahren dann auch. Danke.
Ja, genau.
Ja, also wer jetzt 5 trinkt,
hat was verpasst.
Ja, hat echt was verpasst.
Ja, das stimmt. Und da kriegen wir bestimmt jetzt auch ein paar.
Nee.
Meinst
natürlich
nicht?
Gibt also, es einzelne
eine Weise schreit immer.
Ja, nein, aber das waren ja, 30 nächsten, Grad im ja, Oktober. Genau. Überall in Deutschland. So, ey, komm,
ja, das läuft. Fuck
yourself. Also wirklich.
Das stimmt. Ja, aber das wissen wir. Aber haben wir das irgendwann mal falsch ermittelt, dass das Alttrinken,
dass wir das... Ich habe ja, glaube ich, in der Folge sogar gesagt, ich bin der Meinung, die meisten Weine werden zu alt getrunken mittlerweile. Also, aber es gibt diese Bestrebung immer noch. Ich habe das so, es wird dann von Edelfirne geredet. Ja, also wenn ein Wein zu alt ist, dann ist er Firn. Das ist das Fachwort. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, Edelfirne. Ich habe geguckt, es gibt sogar einen Artikel bei Wikipedia dazu. Aber in der Kommentarsektion steht, dieser Artikel ist komplett ohne jeden Beleg. Genau, weil es gibt zwar Edelfäule, Botrytis,
klar,
weil es macht den Wein trinkbar oder es macht die Traube zwar nicht essbar, aber nicht giftig und man kann das und so weiter. Ja. Und es gibt auch Edelschimmel, ja,
auch lecker,
Roquefort, kann, ja, Käse,
super, kann wunderbar, super funktionieren, ja.
Edelfirne gibt es nicht. Wein altert immer gleich. Also wenn der Wein Firne ist, ist es scheißegal, ob es Vigna Sol für 4 Euro von der Tanke ist oder Romane Conti, hast du nicht.
Firne, also
Firne ist vor allem Weißwein. Aber gut, Romane Conti macht ja auch einen Weißwein. 2 mittlerweile. Ne? Machen jetzt 2, habe ich gesehen. Die haben seit
dazu gekauft,
2 ja, Jahren dazu gekauft. Sag schnell, hatten wir Corton Charlemagne? Hatten wir hier noch riesig groß über Corton Charlemagne gesprochen.
Ja.
Egal. Hast du den schon mal getrunken?
Nee.
Der ist ja auch jetzt erste
der,
Jahr
der raus. Kommt jetzt, ne? Der kommt jetzt. Der ist raus,
jetzt raus, glaube ich. Aber ja. Also, egal. Also,
nee.
Und jetzt das Partywissen.
Genau, Romani Conti.
Also es ist völlig egal, ob es Corton Charlemagne oder Vigna Sol ist. Wenn es Firn ist, ist es Firn.
Ja,
und ich war neulich irgendwo bei irgendeiner Winzerprobe, da hatte der Winzer noch was mitgebracht. So.
Ja.
Haben wir mitgenommen, hat er eingegossen, was Altes, kurz probiert, so, ach wie schade, weggeschüttet. Diese Konsequenz, die hat kaum jemand. Die Leute reden das dann schön und so. Er hat das kurz gesagt, das ist Firn. Firn ist Firn, fertig, aus Ende Gelände, nee, weg damit. Es gibt
ja,
Leute, die fangen da an und sagen, das ist doch lecker und so. Mm. Ja, darf man. Jeder trinkt, was er will. Jeder darf lecker finden, was er will. Aber man sollte den eigenen Geschmack so ein bisschen einordnen können. Und man soll nicht mit diesem Edelfirne-Quatsch anfangen. Wer das Ding Firn ist, ist er für 90% der Leute tot. Wein wird aus Früchten gemacht. Bier aus Getreide. Einen Braukurs gemacht, aber reden wir dann mal drüber. Nur, wir haben so ein paar Hopfengeschichten so probiert, haben wir drauf rumgenibbelt und so. Es gibt ja wirklich Fruchtnoten im Bier. Du kannst ja wirklich ein Maracuja-Bier machen mit dem entsprechenden Aroma-Hopfen.
Okay.
Das ist ja unglaublich, was da alles geht. Ja?
Okay.
Mögen viele Menschen nicht. Viele Menschen mögen Bier nicht, wenn es nach Maracuja schmeckt, weil Wein wird aus Früchten gemacht, Bier aus Getreide.
Ja.
Brauche ich keine Fruchtnoten im Bier. Ich brauche aber auch keine Getreidenoten im Wein. Also auf einmal ist Frucht Kitsch. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert.
Das stimmt.
was hat das mit Mainz zu tun? Da kommen wir kommen gleich wieder zurück nach Mainz. So ganz kurz, wir hatten dieses Thema mit der Abwanderung schon. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit eine Abwanderung vom Wein zum Bier gibt. Ja, das gab es nie. Ja. Also dieser alte Spruch, Bier auf Wein, das lass sein, hat ja damit zu tun, dass wenn man sozial aufsteigt, dann trinkt man kein Bier mehr, sondern Wein. So war das ursprünglich mal gemeint. Das hatte mit Kater gar nichts zu tun. Und wenn man wieder absteigt, dann trinkt man wieder Bier. Deswegen sollte man das lieber sein lassen. Und jetzt auf einmal springen die Leute wirklich vom Wein ab und gehen zum Bier, weil ihnen das zu, ich glaube immer noch, weil ihnen das zu kompliziert ist, weil ihnen auf einmal irgendwelche ganz wilden Sachen serviert werden, weil ihnen jemand sagt, Frucht ist Kitsch.
Genau, ja, ja.
Dann sagen die, oh, ich darf jetzt keine Frucht mehr. Das trinkt ein Bier.
Genau, das mochte ich doch aber früher, das war doch total schön. Ja, nee.
Und dann nehme ich ein Bier, bevor ich jetzt Frucht genau, und Wein
trinke. Mich jemand da böse anguckt. Genau. Ja, stimmt schon.
In Mainz war echt viel Hefelager zu schmecken. Es ist ein Megatrend, auch bei Gutsweinen auf langes Hefelager zu setzen. Ich war bei einem Weingut, nennen wir ruhig Ross und Reiter, Beurer. Da kommt jetzt ein 21er auf den Markt, ein 21er Ortswein, unfiltriert mit über 2 Jahren Hefelager.
Puh.
Riesling auch noch. Das funktioniert für mich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da hingefahren, weil gegangen, weil mich auch ein Steady Unterstützer hingeschickt hat. Das funktioniert für mich nicht. Ich fand auch die jetzt ein Jahr jüngeren, also die 22er Gutsweine, die jetzt auf den Markt kommen, fand ich sättigend, fand ich schwierig. Dann war ich bei Schloss Johannesberg, das GEG haben die gezeigt, das hatte ich glaube ich nicht in Wiesbaden. 21 Monate Hefelager, 14 Monate voll, 7 Monate fein oder so. Und das ist jetzt kein Geheimnis, der Stefan Doktor, der Gutsdirektor, war ja da. Wir haben miteinander gesprochen, es war noch ein befreundeter Händler aus Hamburg war noch dabei. Wir haben gesprochen. Ich habe gesagt, hey, Herr Doktor, das schmeckt brotig. Hm. Das schmeckt wie Champagner ohne Kohlensäure. Hm. Und wir haben ja mal diese Probe gemacht mit den 5 Champagner. Einer hatte gar keine mehr.
Ja, genau.
Und wir haben sie genau in der Reihenfolge der Kohlensäurehaltigkeit bewertet.
Ja.
Also ich erzähle den Leuten nicht mehr, dass Champagner ohne Kohlensäure super schmeckt. Mit schmeckt irgendwie besser. Aber egal. Und klar, das war jetzt der 21er, den kann ich liegen lassen bis 27, 28, dann ist dieser Hefezopf, der ist dann weg, klar. Aber was machst du denn mit einem 18er, also 2018er, den wir alle gerne 22 ausgetrunken hätten, wenn der dann so brotig schmeckt oder sowas?
Das ist schwierig, ja.
Das ist schwierig. Und bei den Gutsweinen kommen die Leute und sagen, ja, das hat doch total viel Stoff. Ja, hat es. Das ist doch für dich, der du keine Gutsweine magst, genau richtig. Ja, aber ich suche gar keine Gutsweine. Ich trinke ja Gutsweine nicht deswegen, nicht, weil sie mir jetzt unbedingt zu dünn wären, sondern weil ich so viel Alkohol zu trinken kriege, dass ich dieses lässig wegschlabbern aus meinem Kalender gestrichen habe, um meine Leber zu schonen.
Damit es überhaupt noch ein bisschen Struktur hat.
Ich brauche keinen Gutswein, der gar nicht wie Gutswein schmeckt. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand anders Gutsweine sucht, die gar nicht wie Gutswein schmecken, sondern viel stoffiger. Sondern wenn ich Gutswein trinke, dann in der Regel, weil ich das so wegschlabbern will.
Und sie werden auch dann trotzdem teurer, oder? Also auch der Gutswein wird auch mit so viel Lager und mit so viel Dings wird ja teurer. Ja,
das sind meistens so Winzer, bei denen die Weine insgesamt ein bisschen mehr kosten. Das ist schon richtig. Aber es sind auch Winzer, die jetzt nicht die allererste Reihe spielen. Deswegen gutes Beispiel. Nehmen wir mal Simone Adams. Wo können wir mal kurz drüber sprechen, weil die ich die Sachen verkostet habe. Grandiose Spätburgunder, Leute. Simone Adams ist die Göttin des Spätburgunders. Ja, und das ist sowieso eine fantastische Winzerin. Sie ist, glaube ich, auch Frau Dr. Simone Adams, die echt eine Doktorarbeit in Geisenheim über Reberziehung geschrieben hat, über das Triebspitzenkappen, die international Beachtung gefunden hat. Also hier geht es nicht um Mansplaining, dass ich jetzt irgendwie einer der fundiertest ausgebildeten Winzerinnen irgendwas erklären muss, um Himmels Willen. Aber ich probiere die Weine und ich finde die okay, die Gutsweine, aber die haben alle so ein, die liegen halt alle ein Jahr auf der Hefe. Und das ist so, weißt du, du kannst so ein Grundbeat, 98 Beats per Minute, so gleich der Disco-Takt machen und dann kannst du da drüber Freude schöner Götterfunken und Can't Buy Me Love legen, ja. Und natürlich wirst du nie Freude schöner Götterfunken für Can't Buy Me Love halten oder umgekehrt, aber irgendwie ist der Disco-Beat doch ganz schön treibend und das hat so irgendwie schon was Gleichmachendes.
Ja.
Und so ist das so. Also ich werde den Riesling nicht für einen Weißburgunder halten oder ich weiß gar nicht, ob ich Riesling probiert habe, aber Weißburgunder, Grauburgunder und noch irgendwas. Ich werde die schon noch irgendwie auseinander, aber das ist schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Also die Differenzierung fällt mir dann schon schwer.
Ja, klar.
Und beim Rosé geht das aber auf einmal, ja. Also der liegt nicht ein Jahr auf der Hefe, weil es wird dir immer erzählt, ja, und die Weine müssen ihre innere Ruhe finden und meistens machen sie auch ein BSA, dann kannst du sie auch unfiltriert füllen, weil wenn sie alles schon vorher gemacht haben, machen sie es nicht mehr auf der Flasche und so. Und beim Rosé gibt es aber diese funktionierende Feedback-Schleife, so von wegen, hey, das wird aus Frucht gemacht, ich möchte gern Frucht. Der Verbraucher, egal was du ihm erzählst, wie toll dieses Hefelager ist, dass er sagt, hey Rosé, es ist 2024, wo ist der 23er?
Ja, genau.
22 kaufe ich nicht.
Ja, stimmt.
Und siehst du, auch bei Simone Adams ist jetzt
der Rosé
aktuell 22.
Ja.
Ja, alle anderen sind 22. Kein Geläster, um Gummels Fan. Also wer das jetzt für Lästern hält, der hat das grundsätzlich nicht verstanden, worum es geht. Yeah. Es geht darum, dass wir bei dieser Abwanderung zum Bier und bei dieser weniger Trinken und so weiter, neben dem ganzen Gesundheitsding, bin ich immer noch der Meinung, da gehen so ein paar Feedbackschleifen kaputt zwischen den Konsumenten und den Produzenten
und den Soms dazwischen
vor allem. Ja, die dir immer erzählen, was du gut finden musst, was du trinken musst, und die Leute können sich nicht so richtig wehren und deswegen gehen sie jetzt weg. Und die richtig funktionierende Feedbackschleife ist Rosé.
Jo.
Mit diesem Hamburger Importeur von Roséweinen dann irgendwie zum Mittag gegessen, der sagt, ey, das ist so nervig, weil du als Roséimporteur, der spezialisiert, am Ende des Jahres knallst du ja dein Lager leer mit Abverkaufspreisen, du brauchst im nächsten Jahr, brauchst damit nicht wiederzukommen.
Ja,
verstehe. Ja? Also alles, was du zu viel importiert hast, geht dann zum Ramschpreis nochmal raus oder sowas. Ja, du musst so auf deine Lagerhaltung achten, was andere Händler nicht müssen.
Ja, klar, bleibt da ein bisschen liegen, wurscht, genau.
Wird nur besser.
Ja, genau.
Und diese Feedbackschleife, die funktioniert und die andere, glaube ich, irgendwie nicht. Und
aber verkauft sich auch wie blöd, Herr Hosee. Das muss man immer dazu sagen.
Es verkauft sich wie blöd. Weil es da noch genau das gibt, was die Leute haben wollen, vielleicht auch.
Also jetzt
Nur Mutmaßung.
Ja, natürlich, verstehe ich.
Aber es ist ja auch so, diese Hefe, das wird so stoffig und so, aber es ist ja auch ein Verwesungsprozess letzten Endes. Da verwesen diese Hefen und anschließend 500 Millionen Menschen auf der Welt können das hinterher nicht mehr trinken, weil sie diese Histamine nicht vertragen können. Und so. Das ist ja jetzt nicht nichts. Und wenn du jetzt aus der Lage, aus der Situation kommst und sagst, hey, das ist doch vergorener Fruchtsaft. Und das muss doch irgendwie noch, und dann, klar, sagst du dann, ich brauche das weder in gereift, noch brauche ich da 2 Jahre Hefelager, sondern kann ich jetzt bitte mal hier einen fruchtigen, schönen Wein trinken.
Ja. Das ist einfacher, das stimmt schon.
Und deswegen ist meins auch schon lange nicht mehr das Schaulaufen des neuen Jahrgangs, weil eben die Hälfte bringt irgendwelche ein Jahr auf der Hefe.
Ja.
Also die Hälfte ist nicht ganz, aber es ist schon ziemlich viel. Und deswegen ist die Frage, wie ist der neue Jahrgang, da auch gar nicht so zu beantworten. Und ich will aber trotzdem einmal auch noch dazu sagen, ob ein Jahrgang gut ist oder nicht, das wird ja nicht anhand der Gutsweine.
Nee.
Also
sind immer nur die großen Weine, an denen
es... Also lass es mich loben. Ja, es war super. Gutsweine, Ortsweine, fantastisch. Alles, kannst du alles trinken. Alles toll. Die Jahrhundertjahrgänge können wir später ausrufen. Es gibt ein paar Indikatoren, die darauf deuten, dass die GGs vielleicht auch ganz gut sind. Aber man muss auch ehrlich sagen, welcher Jahrgang war denn überhaupt schon auf Gutsweinebene problematisch? 2010, das konntest du nicht trinken, das war so sauer.
Okay, stimmt.
2018 war in Teilen bitter. Und ja, Bittertöne gibt es immer mal wieder und so. Aber also typische Probleme, Hitzespitzen, Hitzestress, UTA, also vorzeitiges Altern. Und dann Abwehrstoffe, Riesling bildet Abwehrstoffe gegen zu viel Hitze, das ist dann vor allem Petrol und auch Bittertöne. Schärfe von Botrytis oder so war alles nicht da. Das einzige Problem, was wir jetzt immer wieder haben werden, ist Süße. Hm. Ja, die pH-Werte sind so 2 Gramm Zucker. Du sagst, oh, das schmeckt aber süß. Und der Winzer so triumphiert, das hat 2 Gramm Zucker. Hm. Und mittlerweile kannst du sagen, ja, ist halt 1 zu viel. Ja, in Frankreich hätte das jetzt 0,7. Die hätten alles dran gesetzt, das auf 0,7 zu kriegen. Weil wir auch so wahnsinnig viel Chardonnay zu probieren kriegen mittlerweile. Mainz, Entschuldigung, weil es gibt echt eine ganze Menge. Also das wird, also die Burgundersorten sind schon sehr im Kommen. Und
zieht sich durch.
Und es muss halt es immer trockener werden. Also das ist etwas, was man sieht. So süße 3 Gramm, 4 Gramm Restzucker, die problematisch sind auf einmal. Dafür ist der 23er Jahrgang definitiv empfänglich. Das wird auch bei den GGs noch spannend, weil schon warm genug.
Ja, und dann noch so ein Zuckerschwänzchen dran.
Genau, und dann eben vor allem noch so ein Hefe, so ein Hefe-Power-Ding, das macht das eben auch nochmal süßer. Und dann bist du endgültig beim süßen Kipferl oder sowas. Und dann kommen endgültig die Leute und sagen, ich dachte, das wird aus Früchten gemacht und nicht aus Getreide.
Ja.
Ich übertreibe, Leute, ihr wisst es hoffentlich. Am schönsten war das etliche 1G-Weine, erste, also entweder diese Ortsweine aus ersten Lagen in Rheinhessen oder einfach auch erste Lagen sich so präsentiert haben, wie man sich das wünschen würde. Okay. Also so auf der einen Seite ein bisschen offen, aber nach hinten raus doch auch so ein bisschen verschlossen, Potenzial andeutend und so. Und insofern habe ich die große Hoffnung, dass es das neue 2007 wird. Das war mein Lieblingsjahrgang. Ich habe so viel Ortsweine. Und damals gab es die ersten Lagen so noch nicht, aber es gab trotzdem erste Lagen. Also da waren noch leider Ausnahmeregelungen am Start für die Klassifikation. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. So viel dazu.
Ich brauche einen Schluck noch, sonst kann ich dazu nichts sagen.
Sehr gerne.
So, Wein. Viel Nase.
Viel Nase.
Viel nicht Honig. Nee, Honig ist es nicht. Aber es hat so dieses...
Ich finde diese Honig-Assoziation ziemlich gut. Es ist nicht Honig, aber, ja, genau, man, aber ja, irgendwie sowas.
Genau, irgendwie sowas. Genau, aber es ist so... es ist auch nicht süß.
Nee. Es ist kein Buttrittes Honig in Nase, sondern es ist so eine... Hat so eine... Ja.
Also wir reden schon über Weißwein. Würde ich jetzt denken?
Ja.
Also würde ich jetzt... Mein Gefühl wäre, dass das wäre Weißwein. Oder Rosé. Puh. Aber es ist, also schmeckt jetzt, ist, also für mich jetzt erstmal kein klassischer Rotweinton.
Nee, kein Rotwein.
Genau. So, dann hat es diese Nase, über die wir eben schon sprachen, die wirklich bestechend ist, ja. Und auch ein bisschen ein, also die fordert auch ein bisschen, ja.
Ja.
Das muss man schon auch erstmal mitnehmen.
Ja.
Ich finde. Das hat dann eine schöne Säure, die läuft hinten ein bisschen breit in den Mund. Ja? Das macht sich ganz schön auf, bleibt auch ein bisschen lang da. Ist aber nicht spitz, also nicht zu spitz. Mhm. Finde ich gut. Er ist echt lang. Also er bleibt lang im Gaumen.
Ja.
Wirklich doll lang. Ist auch ein bisschen einölend hinten, ja, finde ich, so am Gaumen. Hat so einen leichten, nicht öligen Touch, das klingt jetzt doof.
Ja,
aber,
doch. Ja? Also, meinst du, ja, ich finde, das ist sogar eine Stärke, dass dieses Ölige und diese Säure, die durchaus persistent ist, um mal was Anspruchsvolles zu sagen, oder anspruchsvoll zu klingen, dass dieses Ölige immer wieder ölig zurückschwappend und dann die Säure immer wieder so dazwischen, das ist schon ein ganz schönes Mundgefühl.
Das finde ich auch. Ich glaube, vom Alter ist das... Gott, das kann also durch dieses, wenn es gut eingebunden ist, kann das auch gerne 17, 18 Jahre alt sein.
Nee, das ist jünger.
Dann ist es aber okay, dann lass es so 5, 6 Jahre sein. Das ist nicht ganz frisch.
Ist 2017 ist er ja.
5, nee, jetzt 8, 8. Warte mal, seit 3, 4 sind 6, 7. 6, 7, 6, 6, 2017, ach du Hie. Also es schmeckt mal. Es schmeckt nicht sehr deutsch. Also so, nee. Da würde mir jetzt nichts Passendes zu einfallen, ja?
Nee.
Wenn ich jetzt an irgendwas denken würde, regionsmäßig, dann ist es schon. Das ist schon eine warme Ecke.
Ja, hat so ein bisschen Alkohol, ist auch da, ne?
Ja, also, ein bisschen Alkohol, das versteckt es ganz gut unter diesen Noten, ja, hinter der Säure und dem leicht öligen und so. Ich glaube, die achten darauf, dass sie es nicht zu spät holen. Das ist also, weil es aber es ist schon, hat schon Kraft. Naja, wenn es dann viel Sonne hat, dann ist es Spanien, Italien würde ich nicht, Italien würde mir auch nichts einfallen, was so in die Richtung wäre.
Ja.
Ich bin ein bisschen lost. Also, weil mich macht
diese. Okay, ist einzigartiger Wein. Gibt es noch einmal so auf die Art und Weise.
Genau, mir macht doch die Nase und so. Bin ich sehr spannend.
Ja, es sind über 30, über 30 Rebsorten. Das freut mich. Über 30 Rebsorten, deswegen ist es auch ein bisschen.
Über 30 Rebsorten in einem Wein.
Ja, deswegen ist das. Ich glaube, über 30 sind es insgesamt.
Haben Sie vergessen, die Sachen rauszuzählen oder was?
Nein, das ist schon. Es ist ein Rosé. Der ach, nicht ist Rosé. Wirklich Rosé ist. Es ist ein halber Schillerwein, also ein halber. Rotling, weil alles zusammen eingemischt und verarbeitet wird. Es sind im Prinzip drei Partien. Eine Partie ganz klassisch Tempranillo, eine Partie Albio. Wobei ich nicht weiß, ob es Real oder Major ist, was einen riesen Unterschied macht, aber ich weiß nicht, welcher es ist. Und die dritte ist ein uralter gemischter Satz, in dem alles drinsteckt, was in Spanien je gekräuselt
wird. Aber Spanien war richtig.
Spanien ist richtig. Spanien ist in der Rioja.
Ah.
Und also da sind aber auch so Sachen drin wie Bobal oder Mencia, was in der Rioja nie wirklich angepflanzt war. Also da hat irgendjemand vor wirklich vielen, 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 vielen
alles
Jahren
getan.
Alles angepflanzt, was in Spanien wächst. Und dieser gemischte Satz, der steht da noch. Und diese drei Dinger bauen die dann aus, zusammen. Alles rein. Und deswegen hast du wahrscheinlich eine ordentliche Säure, weil sowohl in dem gemischten Satz wahrscheinlich ein paar nicht so ganz reif sind. Und dann der Albio generell als Säurebeschaffer sowohl in der Rioja als auch im Ribera benutzt wird. Und das Ganze dann im Barrique, ich glaube 1,5 Jahre oder so.
Krass.
Und in der Art macht es niemand sonst auf der Welt.
Verstehe ich.
Niemand.
Ja.
Und ich war sauer auf dich, weil ich habe diesen Wein, das ist 17, der Wein ist, jetzt ist 21 im Handel, glaube ich. Also ich habe den Wein 19 oder 20 gekauft und schön in meinen Schrank gelegt und gesagt, der ist fürs Podcast und damit entlasse ich die Bande mal in die Sommerpause und eine Woche vorher bringst du das Weingut. Es ist nämlich Dominio de Aguila. Und ich habe dann noch so getan, als hätte ich noch nie von dem Weingut gehört. Ach, du hast die ganze wirklich schöne Geschichte des Weinguts mit diesem jungen Mann, der bei Romani Conti und was weiß ich wo gearbeitet hat. Und die ganzen alten Weinberge gekauft und hast alles erzählt. Ich so, ah, echt? Oh, ah. Arschloch. Dann habe ich den Aguila, ich hole mal die Flasche. Dann habe ich den zurückgetan und gesagt, gut.
Da merkt man, wir reden nicht darüber, was wir machen.
Ja. Aber das Schöne ist, der den kannst du auch in 5 Jahren noch bringen, geil. Weil der ist... Der reift halt, ne, von wegen Rosé, ich hätte jetzt gerne den 23er.
Ja, ja.
Genau, das ist bei diesem Wein eher eine Todsünde, den 23er zu trinken. Beziehungsweise gibt es ja auch
wie
gar
geil.
Nicht.
Ich
dachte, jetzt ist 21 ist aktuell im Handel. Das ist aus dieser Serie, zu der es auch einen roten gibt und so. Es ist so eine Art Einstiegsserie, wobei ich glaube, der kostet mittlerweile auch 30 Euro. Aber damals hat er, damals hat er 22,50 oder so gekostet. Also auch einer von denen, die ganz gut zugelegt haben, weil das Projekt auch einfach wahnsinnig berühmt geworden ist, weil er wirklich durchgestartet ist, aber aufgrund der Qualität. Und dieser Rosé ist so ultra besonders, aber krass. Leute, brauchst du einen Keller für. Muss die Jungen nicht trinken. Das Biberfutter hat das so einfach wirklich viel Holz. Deswegen jetzt mal.
Aber du kannst es jetzt auch nicht gereift kaufen. Dann ist schon alles weg. Nee,
das ist schon weg dann. Also
hier steht drauf 9.676 Flaschen und 12 Magnums.
Genau.
Das ist nicht so wahnsinnig viel.
Genau, mittlerweile gibt es das auch bei Lobenberg. Damals gab es das nicht bei Lobenberg. Und Lobenberg ist natürlich auch eine ganz gute Distributionsmaschine.
Ja, das stimmt.
Und insofern, glaube ich, kannst du das gereift knicken.
1979. Ah, ist das hier die 1979 sozusagen die ihrer Pflanzen?
Warum dann 1979? Draufsteht, das ist wahrscheinlich das Künstleraufnahme-Etikett, das irgendwie 1979 gemacht ist oder so. Das ist
übrigens auch sehr schön. Ne? Also insgesamt, aber ja, ganz, ganz spannend. Krass. Ja. Von dem Rosé habe ich
einer der wenigen Rosés, von denen ich sagen muss, also der zweite ist natürlich, den haben wir ja schon gehabt, Tondonia.
Ja.
Das sind die beiden Rosés aus Spanien, die man mal getrunken haben muss.
Danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Hey ihr Lieben, schön, dass ihr noch dran seid. Als kleine Überraschung zum Schluss, da wir vorhin über Weinproben geredet haben, wollte ich in dieser Stelle anbieten, am 21.06. hätte ich noch einen Platz frei für eine, sagen wir, recht exorbitante Weinprobe, bei der wir 12 bis 15 Jahrgänge eines der besten Champagner verkosten und danach noch ein paar schöne alte Bordeaux. Ich hätte gerne einen jungen Hörer mit dabei oder Hörerin, Geschlecht egal, mit Affinität, mit großer Affinität für Wein, gerne aus der Berufsbranche, bitte unter 30 und auch eine große Affinität für die sozialen Medien, wäre mir recht. Gerne könnt ihr euch bei mir bewerben. Ich würde einen Platz auslosen unter den Leuten, die sich melden und freue mich, von euch zu hören. Bis später.